Sagen, es ist schon ein paar Mal gesagt worden jetzt. Du hängst noch am Kabel. Aber du kannst das Ding auch mitnehmen. Eine Woche, die durchaus sehr bemerkenswert war. Nachrichten im Fernsehen, Krieg in Nahost, kaum eine Hoffnung auf Frieden. Krieg in der Ukraine. Sieht fast so aus, als würde der Aggressor Putin tatsächlich gewinnen. Wahl zwischen Pest und Cholera in den USA. Der Ausgang ist bekannt. Niedergang der deutschen Wirtschaft. Damit verbunden Verlust von Lebensqualität in Deutschland. Islamistisches Attentat in Holland. In Deutschland notwendige Erklärungen gegen Antisemitismus wegen immer häufiger werdenden Angriffen auf Juden. Zusammenbrechen der regierenden Koalition. Unsicherheit, wie es weitergeht. Und in diese Situation hinein ein Bibeltext, den ich mir nicht ausgesucht habe, sondern der in der Perikope für heute angegeben ist, den möchte ich euch vorlesen. Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Die Völker strömen zu ihm hin. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, das wollen wir tun. Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Er weist mächtige Völker zurecht und schlichtet ihren Streit bis hin in die fernsten Länder. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Flugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Jeder wird in Frieden bei seinen Feigenbäumen und Weinstöcken wohnen. Niemand braucht sich mehr zu fürchten. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es gesagt. Wenn euch das bekannt vorkommt, dieser Text, dann war der vor 3 Wochen im Gottesdienst, als Markus hier gepredigt hat. Ich habe es mir trotzdem nicht verkniffen, einen anderen auszusuchen, sondern ich denke, es ist gut, dass wir darüber nachdenken. Aber was ist das für eine Vision? Da würden wir doch alle Halleluja schreien, wenn das wirklich geschehen würde. Es wird keinen Krieg mehr geben. Es wird keinen Krieg mehr geben, keinen Hass, keinen Terror, keine Gewalt und Folter, keinen Hunger, keine sterbenden Kinder, keinen Streit oder böse Worte, auch nicht in den Familien, Ungerechtigkeit. Alle werden in Frieden leben, jeder kann aufblühen, sich entfalten, jeder sucht nur das Gute, keiner wird unterdrückt oder bedrängt. Es wird Frieden geben, umfassendes Heil in allen Beziehungen, zu Gott, zum Nächsten, zu sich selbst und auch zur Umwelt. Aber, und das ist schade, dass ich das sagen muss, aber das alles ist ja noch nicht eingetreten. Darum meine allererste Frage an diesen Text war natürlich, wann wird es endlich soweit sein? Wann wird das endlich sein? Und im Rückblick auf jetzt 2500 Jahre Geschichte der Menschheit seit dem Propheten Micha kann ich nur feststellen, geschehen ist da noch nichts bisher. Es hat nach meiner Kenntnis noch kein einziges Jahrhundert ohne Krieg gegeben. Auch wenn es sicher eine ganz tiefe Sehnsucht nach Frieden in den Herzen der allermeisten Menschen gibt, wie ich glaube. Aber ganz offenbar genügt es, wenn einige wenige von Geltungssucht, Machtgier, Habsucht oder anderen üblen Motiven getrieben Hass und Aggression verbreiten. Der Teufel wütet noch in dieser Welt, auch wenn er schon besiegt ist. Das kann man allenthalben erkennen. Darum ist die Prophet des Micha nur eine Utopie? Es ist sicher eine wunderschöne Vision. Wenn man das doch so sagen könnte, dass das geschieht und es würde dann auch so geschehen. Wer von uns wünschte sich das nicht? Aber, und das ist wiederum ein Aber, es ist ja auch eine Verheißung Gottes. Wie heißt, hört der Text auf? Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es gesagt. Und darum glauben wir, dass sie eintritt. Eine schöne Vision. Aber hat sich denn etwas verändert in der Welt? Ist die Welt besser geworden seit Micha oder durch die Friedensvisionen anderer Menschen? Viele Menschen haben sich engagiert. Ich denke an Martin Luther King, ich denke an Gandhi, die ohne Gewalt ihre Ziele erreichen wollten. Aber selbst große Friedensprojekte haben eher wieder Unfrieden geschaffen. Es gibt zum Beispiel eine UNO, aber auch da scheitert oft das Gute. Viele Träume sind zerplatzt. Die Realität holt uns immer wieder ein, zeigt, dass das Böse noch da ist. Einige machen sich das Böse zu nutzen und andere wollen dagegen ankämpfen. Es wirkt so unmöglich, dass dieser Frieden eintritt, dass dieses paradiesische Zustand auf dieser Welt entsteht. Es wirkt so unmöglich wie das Stapeln von wie viel Nägeln auf einem einzigen Nagelkopf. Was können wir tun? Es muss sich doch etwas verändern. Und da erfahren wir in unserem Micha-Text zunächst etwas, was mich persönlich sehr verblüfft hat beim drüber nachdenken. Wir können zunächst erstmal gar nichts tun. Wir können zunächst einmal gar nichts tun, denn der Unfriede kommt ja von uns selbst. Wir Menschen sind die Verursacher. Selbst wenn wir das Gute wollen, kommt neben manchem Guten eben oft auch Schlechtes dabei heraus. Wir haben zu viel Angst, dass wir zu kurz kommen oder unsere Vorstellungen vom guten Leben sich nicht durchsetzen. Was mir dazu einfiel, eigentlich ist ja der Gedanke Kommunismus eigentlich ein guter Gedanke. So jeder gleich, jeder versorgt, ist eigentlich eine gute Geschichte, scheitert nur leider daran, dass die Menschen nicht gut sind. Wir sind und bleiben unvollkommen und auch unser Tun. Vor einiger Zeit habe ich mal die Geschichte gehört, die ihr vielleicht auch alle kennt. Einer klagt über die unvollkommenen Zustände in seiner Kirchengemeinde. Und der andere antwortet ihm, wenn du eine vollkommene Gemeinde findest, dann sag mir Bescheid. Aber du und ich, wir sollten da nicht hingehen, denn dann wird sie nicht mehr vollkommen sein. Seit dem Sündenfall ist diese Welt eben kein Paradies mehr. Wir Menschen können sie nicht besser machen, weil wir einfach selber nicht besser sind. So heißt es im Text. Im Text heißt es nämlich, der Herr wird sein Wort ausgehen lassen, im Vers 2. Und im Vers 4 heißt es, der Herr dieser Welt, der Herrscher der Welt hat es gesagt. Der Handelnde ist also Gott selbst. Er wird Streit schlichten zwischen den Völkern, und er weiß die zu Recht, die falsch gehandelt haben. In den Kapiteln vor unserem Kapitel lesen wir vom Gottesgericht über die Menschen, über das Menschenwerk, über das Handeln der Menschen. Da geht es darum, dass Reiche und Mächtige andere unterdrücken, dass sie die Armen und Hilflosen berauben. Gott richtet sie und macht ihre Ungerechtigkeit zunichte. In unserem Text wendet sich dann das Blatt. In unserem Abschnitt richtet Gott nicht, sondern er selbst schafft Heil. Gottes Autorität wird für alle sichtbar werden. Alle werden zu Gott kommen, zum Berg Zion wird hier geschrieben, und seine Weisung hören und danach leben. Mann, dann wird der Friede einkehren, wie er hier beschrieben ist. Wenn ich also darüber nachdenke, wie es Frieden und Gerechtigkeit geben könnte auf dieser Welt, geht es nach diesem Text, nach dieser Prophezeiung nur über das Handeln und das Befolgen der Weisungen Gottes. Gottes Gebote führen eben zur Gerechtigkeit und zum Frieden untereinander, und mit ihm. So verstehe ich im Prinzip die Verheißung des Micha. Konkret an einem Beispiel, wenn ich also den Krieg im Nahen Osten betrachte, finde ich aus meiner menschlichen Sicht eigentlich überhaupt keine Lösungsmöglichkeit für einen echten Frieden. Der Hass scheint unaufhörlich weiterzuwachsen, egal ob aus diesem Kampf einer als Sieger hervorgeht oder nicht. Die einzige Möglichkeit zum Frieden wäre, wenn alle Beteiligten Gottes Willen erkennen und umsetzen würden, wie in unserer Micha-Perspektive. Aber können wir uns das wirklich vorstellen, dass das mal real wird? Das ist doch wirklich eine Utopie. Dazu sind wir Menschen kaum in der Lage. Und darum verstehe ich diese Vision vom Frieden ist keine Anleitung zum menschlichen Handeln. Wann also beginnt das Friedensreich, wenn nicht in der Vergangenheit und nicht in der Gegenwart? Sie ist die Verheißung von Gottes Handeln und nur durch Gottes Handeln kann sie unter uns Wirklichkeit werden. So verweist uns diese Verheißung auf die Ewigkeit. Und auch wenn das vielleicht jetzt etwas unbefriedigend ist, weil es keine andere Lösung zu geben scheint, ich sehe da nichts anderes. In Vers 1, so mancher Übersetzung, heißt es, in den letzten Tagen wird das geschehen. In den letzten Tagen, das ist so eine Formulierung, die auch in der Offenbarung verwendet wird. Und in dem Zusammenhang in der Offenbarung lesen wir dann, dass es dann kein Leid mehr geben wird, keinen Tod, keinen Schmerz. Das beschreibt eigentlich das Gleiche wie diese Micha-Prophezeiung. Und Gott selbst wird alle Tränen abwischen. Dort wird Gott alles neu schaffen. So wie er am Anfang durch sein Wort die Welt erschaffen hat, so wird er eine neue Welt erschaffen. Eine neue Welt mit Menschen, die Gottes Willen vom ganzen Herzen tun. Es ist das Gleiche, was Paulus sagt. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In dem Fall ist es schon geworden im Kleinen. Gott selbst schafft die neue Welt, wo Frieden und Gerechtigkeit herrscht. Diese neue Schöpfung Gottes, wo in allen Beziehungen sein Friede, sein Heil herrscht, wird nicht durch Menschenwerk gestört, sondern ist sein Werk. Alles geschieht in seinem Geist. Dass wir als Christen diese Verheißung haben, ist ein großes Geschenk. Jedenfalls empfinde ich das so. Und für mich ist das also dann zunächst auch mal nicht nur eine Vertröstung auf irgendeine ferne Zeit, sondern ein Trost, in dem ich auch jetzt schon leben kann. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben, sondern nach unserem Tod beginnt das eigentliche Leben in der Vollkommenheit Gottes. Das ist schön, das ist toll, das ist eine wunderbare Aussicht, aber bleibt für uns heute hier in dieser Welt gar nichts an Hoffnung auf mehr Frieden? Müssen wir uns zufrieden geben mit der Verheißung von vor 2800 Jahren und der Erfüllung in der Ewigkeit? Und bis dahin ist in der Zwischenzeit nur Elend, Gewalt, Ungerechtigkeit und das Wissen, dass unser ganzes Tun uns doch nicht weiterhilft. Im Prinzip ist es so, wir sind gefangen im Unheil, in der Nutzlosigkeit unserer menschlichen Versuche, Frieden zu schaffen. Wir hätten also allen Grund, hier und jetzt zu resignieren, wenn nicht Gott selbst schon gehandelt hätte. Denn an einer Stelle hat Gott schon gehandelt und seinen Frieden in die Welt gegeben. Die Antwort ist einfach für euch. Es ist in Jesus passiert. Wir hören in der Weihnachtsbotschaft als allererstes Friede auf Erden. Und im Zusammenhang mit dem, was ich jetzt eben gerade gesagt habe, ist das schon ein Bruch. Das ist wirklich ein Bruch. Es beginnt mit Christus, beginnt Friede auf Erden. In Jesus ist Gottes Friede sichtbar. Sein Leben, sein Wort und seine Taten zeigen uns Gottes Welt. Mit ihm hat das Reich Gottes begonnen auf dieser Erde. Für manche war und ist Jesus aber störend. Sie wollen ihn nicht. Auf der anderen Seite denen, die ihn aufnehmen, gibt er neues Leben in Gottes Frieden, in Gottes Reich. Dafür ist Jesus bis ans Kreuz gegangen. Und in Jesus hören wir die Einladung, komm und lass dich von Gott erneuern. Einen Teil einer neuen Welt. Sein Geist soll dich verändern und durch dich wirken. Dazu ist es notwendig, dass man zunächst erstmal alles los wird, was einen daran stört. Gib alles ab, was dich belastet. Und das ist jetzt etwas, jetzt komme ich wieder auf den Anfang zurück, auf meine Nachrichtensendung, die ich da versucht habe, in Kurzform weiterzugeben. Das kann einen schon deprimieren, wenn man das hört. Aber ich kann es an Gott abgeben. Ich kann mein persönliches Problem an Gott abgeben. Jeder von uns trägt einen Rucksack an Lasten mit sich herum, den wir im Lauf des Lebens immer mehr gefüllt haben. Mit Ängsten vor der Zukunft oder vor bestimmten Ereignissen, mit schlechten Erfahrungen, mit Wut und Schuld, mit unerfüllten Sehnsüchten nach Liebe, Geborgenheit und Sinn im Leben, mit Enttäuschungen und Selbstzweifel. All das können wir abgeben und dann erfahren bei Jesus, dass man das bei ihm einfach nicht mehr braucht. Und mir persönlich hilft bei allen allzu bösen Nachrichten, bei so mancher hoffnungslos erscheinenden Situation, diese Gewissheit. Bei allem, was passiert, es geht nichts an Gott vorbei. Gott sitzt auf dem Thron, er ist der Herrscher, er wird mit seinen Plänen ans Ziel kommen, er wird das erreichen, was er will, ob die Menschen hier auf dieser Erde das wollen oder nicht. Ja, selbst der Teufel ist schon besiegt. Gott kann niemand an seinem Plan rankratzen. Ich kann nicht dafür sorgen, dass diese Welt, in der ich lebe, im Frieden miteinander auskommt, aber ich kann mit Gott in Frieden leben, weil er die Sünde, die mich von ihm getrennt hat, aus meinem Leben ausradiert. Dafür ist Christus, Gottes Sohn, an meiner Stelle gestorben. Damit beginnt Friede, denke ich. Und darum ist es wichtig, dass ich erlaube, dass Gott an mir wirkt und mich verändert. Dass er mich erfüllt mit seinem Geist und mich neu macht, mit Geborgenheit in seiner Liebe, mit dem Wissen, ich bin wertvoll in seinen Augen, mit Halt und Sicherheit ohne Angst, mit Zuversicht und Stärke, mit einer Orientierung, die aus der Ewigkeit kommt und mit der großartigen Hoffnung auf die Ewigkeit. Das sind nur einige Beispiele. Das ist das, was Gott uns schenken will. So werden wir verändert und geprägt vom Geist Gottes, wenn wir es zulassen. Wir werden dadurch Jesus immer ähnlicher. Das ist der Plan Gottes mit uns, dass wir so werden, wie sein Sohn uns vorgelebt hat. Das ist das, was wir Jüngerschaft nennen. Wir werden Jesus immer ähnlicher und können das tun und sagen, was er tun und sagen würde. Und damit kann ich dann im Namen Jesu in die Welt hinausgehen und seinen Frieden in die Welt bringen. Und auch wenn es nur diese ganz kleine Welt um mich herum ist, Jesus nennt diejenigen, die diesen Frieden in ihre Nachbarschaft hineintragen, selig. Margot hat es vorhin vorgelesen. Selig sind die, die Frieden stiften. Für mich ist gesorgt. Nun kann ich mich um andere sorgen im Geist Jesu und wie Jesus helfen, vergeben, annehmen, lieben. Ich muss nicht immer zuerst an mich denken, sondern kann, wie Jesus, mit meiner Kraft, meinen Gaben und Zeit für andere da sein. Je mehr wir uns von Christus das Alte abnehmen lassen und uns verändern lassen, desto mehr können wir ihn widerspiegeln. So sollen wir sein, ein Spiegel für Jesus, den andere lesen können, auch wenn es manchmal schmutzig ist auf der Oberfläche und zerbrochen, manchmal brüchig, aber dennoch das widerspiegeln, was Jesus uns gibt. Wie kann das konkret aussehen in meinem Leben? Dazu gibt uns Jesus selbst Orientierungshilfe. Wir können, das ist der alte klassische Satz, den jeder kennt, wir können das anwenden, what would Jesus do? Was würde Jesus an meiner Stelle tun in der Situation, wo ich jetzt gerade bin? Und die Antwort ist auch einfach, die steht im Neuen Testament überall zu lesen. Er würde Hungrigen zu essen geben, er würde Nackte kleiden, er würde Kranke und Gefangene besuchen, er würde vergeben, er würde für andere beten, er würde aber auch auf Schuld hinweisen und zur Umkehr aufrufen. Und er würde wollen, dass Gottes Kinder seine Gebote halten, damit ihr Leben gelingt. Gott ist die Liebe. Er will das Gute für jeden Menschen. Diesen Weg zum Frieden beschreibt Adolf Pohl in einem schönen Buch, was ich sehr liebe. Manche kennen es vielleicht, ich lese jetzt mal einen Abschnitt daraus. Einsichten und Aussichten durch die Bibel. Alles Heilsame auf unserer Erde beginnt mit der Wiederanbetung Gottes, wie Jesus sie uns in den ersten drei Bitten unseres Vaterunsers gelehrt hat. Doch er hat diesen Text nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt. Er blieb Gott treu bis ans Ende, bis in das unergründliche Geheimnis hinein, sich an unserer Stelle zu opfern. So war Karfreitag ein Himmel an Heiligung Gottes, war ungeschmälertes Geschehen seines Willens auf Erde und der eigentliche Durchbruch seines Reiches in dieser Welt. Darum hat Gott gerade diesen getöteten Jesus auferweckt und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus ist der Herr. Ich überspringe dann einen Abschnitt. Im letzten Buch der Bibel haben wir die Schau, wie durch das Lamm die Wiederverherrlichung Gottes vordringt, bis an die äußersten Ränder der Schöpfung. Eine Gruppe nach der anderen huldigt dort kniefällig dem geschlachteten Lamm, bis alles anbetet. Dann erfüllt sich ungeahnt auch Matthäus 6,33, so wird euch alles zufallen, nämlich die Wiedereinsetzung des Menschen in seine Würde, die Neuordnung der Verhältnisse, das gerechte Gericht über alles Böse, die Vereinigung der Völker zu einer brüderlichen Menschheit und das Aufblühen der Natur. Lasst uns mit vereinten Kräften und auf alle Weise bekannt machen, nicht Menschen sind Herr, auch nicht ominöse Geschichtsgesetze, nicht das Geld, nicht der Sexus, nicht die Krankheit, nicht die Vergangenheit und Schuld oder das Gewissen, nicht die Angst, nicht der Hass, nicht meine oder deine Stimmungslage. Vielmehr, Herr ist Jesus, bleibt Jesus und wird es immer mehr. Alle Zungen werden es bekennen, wir tun es nur ein bisschen früher. Was ist also unser Job? Darüber zu reden und darüber, da so zu leben, dass es die Menschen akzeptieren, dass das, was sie sagen und tun, eben auch übereinstimmt. Mein Fazit für heute: Wir werden nicht der ganzen Welt Frieden bringen können. Das ist Gottes Sache. Aber wir können Frieden mit Gott haben und wir können da, wo wir leben, ein bisschen vom Frieden Jesu weitergeben. Und das sollen wir auch. Amen.